Sie wirkt klüger als die meisten. Wir nennen sie Nova. Wie immer, wir nennen alle Nova.
Deutschlandfunk
Nova.
Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, das ist unsere Form von Konsequenz. Alles, was klüger ist als andere, heißt
Nova.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wurden soeben Zeuge, wie Herr Westerholt offiziell seinen Verstand verloren hat. Was bitte war das?
Das war mein 1A-Affisch, was ich absolut fließend spreche und in dem ich gerade die Eistufis begrüßt habe, um so ein kleines bisschen Wissen zu vermitteln. Wie sollen die sonst ab heute im Kino den neuen Planet der Affen New Kingdom verstehen?
Weil der bei uns, wie jeder andere Film auch, der in einer anderen Sprache ins Kino kommt, gnadenlos synchronisiert wurde vielleicht?
Ach so, ja gut, dann kann ich mir das mit dem geplanten Sprachkurs Affisch-Deutsch, Deutsch-Affisch vermutlich sparen. Das ist aber nicht meine Schuld. Ich habe den Film nämlich noch gar nicht gesehen. Du aber schon, weil du auch schon wieder mit irgendwem darüber geredet hast.
Ja, allerdings nicht mit irgendeinem Affen, sondern mit dem Regisseur des Films, nämlich Wes Ball.
So, unsere Frau für die leichte Muse, während die feine Frau Wollner sich nämlich von Disney hat beduseln lassen mit diesem neuen Planet der Affen-Film, habe ich mal ein kleines bisschen Planet der Affen-Historienrecherche betrieben. Und bin zusammen mit Arte zurück ins Jahr 1968 zum allerersten Planet der Affen-Filme, zum Original zurückgereist, dem ja bis heute 9 weitere Filme gefolgt sind. Sehr spannende Doku, die ihr euch da jetzt auch angucken könnt. Du reichst uns derweil noch einen Herrn Leach nach.
Ja, versprochen ist versprochen.
Und wird nicht erbrochen, ganz genau. Mein aktueller Lieblings-Action-Komödien-Regisseur David Leach, den du getroffen hast und ich nicht. Bin noch dabei, das zu verwinden. Das kriegt ihr aber heute, wie auch unseren Besuch beim Deutschen Filmpreis 2024.
Das hast ist du schon gesoffen?
Immer auf dem Filmpreis.
Ja,
deswegen
wirst
bin
du gesoffen
eben,
haben.
Werde ich gesoffen. Oh, das müssen wir nachher noch. Da könnt ihr euch mal ein bisschen schon mal jetzt einen Knoten in den Podcast machen. Das wird noch interessant nachher. Aber ja, wir werden auf dem Deutschen Filmpreis gewesen sein 2024. Also große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
Ja, lass uns anfangen mit dem Schatten der Zeitmaschine. Wie weit müssen wir zurückreisen zum Ursprung von der Planet der Affen?
Tatsächlich müssen wir sogar zurück bis in die 1950er Jahre, in denen der französische Autor Pierre Boulle.
Wie sollte auch sonst ein französischer Autor heißen als Pierre Boulle? Entschuldigung.
Er kann nur so heißen. Nämlich diesen gleichnamigen Roman geschrieben hat. Das hat ihn wohl einige Jahre seines Lebens gekostet. 1963 ist der dann endlich erschienen. Und seine Idee damals war, eine Geschichte zu schreiben, in der Menschen auf ihr eigenes Primaten-Ich treffen, weil Boulle nämlich der Meinung war, in extrem vielen Situationen benehmen wir ach so zivilisierten Homo sapiens uns genau so.
In welcher Situation haben Sie Menschen gesehen und dachten, dass es auch Affen sein könnten?
An der Börse. Jemand mit gesundem Menschenverstand, der ohne Vorwarnung zum Beispiel an die Pariser Börse kommt, kann sich nicht eine Sekunde lang vorstellen, dass die Wesen, die er dort sieht, Homo sapiens sind. Oder in manchen Prozessen. Da schienen mir die Reaktionen sowohl von Anwälten als auch von Richtern und Staatsanwälten nicht im geringsten von Intelligenz geprägt zu sein.
Sie meinen, sie sind konditioniert?
Ja, es ist ein tierisches Verhalten.
Sagt er in einem Ausschnitt dieser sehenswerten Doku auf Arte, ist eine knappe Stunde lang, ist jetzt noch bis Anfang Juni in der Mediathek verfügbar und heißt Planet der Affen, Meilenstein der Filmgeschichte.
Die uns also den Weg vom Buch zum ersten Film zeigt, der kam ja 1968 in die Kinos, wie geht's da weiter?
Wir haben erstmal mit einem ziemlich langen und auch steinigen Weg bis dahin, denn die Rechte an diesem Buch, an der Geschichte, die hatte sich 20th Century Fox wohl schon recht schnell gesichert, aber es gab dann doch einige Hürden zu nehmen. Eine war die Zeit in Hollywood damals, in der einfach auch nicht so wahnsinnig viel Geld für Filme zur Verfügung stand. Also viele Studios haben damals eher geguckt, wo man sparen kann. Auf der anderen Seite wollte man aber, wenn man das Ding schon verfilmt, verhindern, dass die Affen im Film dann aussehen, wie Affen bisher eigentlich immer in Hollywood ausgesehen hatten, wenn Menschen drin steckten, nämlich höchst albern.
Und da kam dann die Sache mit den Masken ins Spiel.
Die Sache mit diesen ganz speziellen, besonderen Masken, genau, was damals wirklich eine Revolution in der Make-up-Branche war. John Chambers hieß der entscheidende Mann, ein ehemaliger Zahntechniker. Der hatte eine Idee, die er quasi aus seinem früheren Beruf übernommen hat. Jeder von uns kennt das, wenn beim Zahnarzt so Abdrücke genommen werden mit so einer gallertartigen Masse, die einem dann vom Gaumen aus bis in den Hals hängt.
Und man denkt immer, wenn sie rausgezogen wird, jetzt hat man alle Zähne verloren. Ja, genau.
Es würden einem alle Zähne mit rausgerissen. Davor hat man aber ungefähr 15 Minuten lang ein Würgegeräusch gemacht, weil einem diese Masse bis in den Hals hängt. So, und da hat er sich gedacht, warte mal, wir machen wirklich Abdrücke von den Gesichtern der Schauspielenden und passen danach Masken in einem ganz speziellen Verfahren an.
Seine revolutionäre Methode der Latexprothesen erfordert täglich 3 bis 4 Stunden Arbeit pro Figur.
Die Schwierigkeit lag darin, die Maske zu aktivieren, das heißt, sie in Bewegung zu halten. Dazu musste man beim Denken und Spielen ständig,
meine Güte,
die ganze Zeit, unablässig. Und wenn man das so stark unter der Maske macht, beim Denken und beim Sprechen, dann bewegt sich die Maske ein wenig und wirkt lebendig.
Sie müssen Ihr Gesicht dafür trainiert haben. Sie können Ihren gesamten Kopf kontrollieren.
Ja, das habe ich herausgefunden.
Ja, aus heutiger Sicht wirkt das natürlich alles ziemlich hölzern, wenn wir uns diese Filme nochmal angucken, also mit diesen Masken im Gesicht, weil wir uns so an CGI und Motion Capturing gewöhnt haben, auch natürlich dank Andy Serkis. Aber damals, Ende der 60er, haben die Leute im Kino ihren Augen nicht getraut, weil sie plötzlich auf der Leinwand Affen sahen, also Schimpansen, Orang-Utans und Gorillas, in menschlicher Gestalt, die auch noch reden und richtig mimen konnten.
Hat sich aber gelohnt, denn John Chambers hat dafür einen Oscar bekommen.
Hat er gekriegt, allerdings war es bei der Verleihung 1969 noch ein Ehren-Oscar, weil es die Kategorie Make-up-Artist noch gar nicht gab. Also haben sie für diese wirklich fulminante Leistung einen Oscar für ihn erfunden, könnte man sagen. Einige hatten damals auch schon gefordert, wegen dieses Films, dass man doch bitte auch die Make-up-KünstlerInnen endlich mal in die Oscars mit aufnehmen müsste. Das hat allerdings dann noch bis 1982 gedauert und war wieder Protesten gefolgt. Dieses Mal, weil Make-up-Artist Christopher Tucker für seine phänomenale Maske in Der Elefantenmensch auch keinen Oscar bekam. Wie gesagt, es gab ihn dann noch nicht. Und ab 82 gab es die Kategorie dann endlich.
Das war die eine Revolution und Planet der Affen von 1968. Aber es gab noch eine zweite, nämlich eine inhaltliche.
Genau. Und das war eine, die Fox auch gar nicht als Studio so selbst mitbekommen hat. Denn die wollten einfach nur oder haben in diesem Buch damals nur die Möglichkeit gesehen, fulminantes Popcorn-Kino zu machen. Die wollten Spektakel und Kassenrekorde. Die haben einen Stoff für einen Blockbuster gesehen, was sich ja auch bewahrheitet hat. Der Film war extrem erfolgreich. Allerdings gab es hinter den Kulissen bei der Entstehung des Films auch Strippenzieher, die noch eine ganz andere Chance in dem Stoff gesehen haben.
Michael Wilson, der zweite Drehbuchautor, wird in den 50er Jahren Opfer der Jagd auf Kommunisten in Hollywood. Er bringt jene Elemente ein, die die Scheinheiligkeit des modernen Amerikas hinterfragen.
1951 kam mein Vater vor das Komitee für unamerikanische Umtriebe und wurde gefragt, sind Sie derzeit oder waren Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei? Wie viele seiner Freunde weigerte er sich zu antworten. Ich glaube, zu dieser Zeit hatte er nur noch wenig Hoffnung in die Menschheit. Er und andere wurden erniedrigt, gedemütigt und entsorgt. In Planet der Affen wollte er Rassismus und alle Formen von Vorurteilen auf indirekte Weise allegorisch aufzeigen.
Autor Michael Wilson, der das Buch mitgeschrieben hat, hat darin ja quasi mit Hollywood selbst abgerechnet und dem brutalen Umgang mit angeblichen Kommunismus-Sympathisanten in Hollywood. Das war unter anderem ja auch schon mal Thema im Film. Ich kann mich an Trumbo erinnern mit Bryan Cranston. Hier 1968 musste das natürlich noch ultra versteckt gemacht werden, also am Studio vorbei. Das hätte man sonst nie die Erlaubnis für bekommen, wenn das offensichtlich gewesen wäre. Aber das Publikum, das war natürlich auch damals schon schlau genug, das alles zu erkennen. Ganz genau wie die, zumindest aus heutiger Sicht, dann schon sehr deutliche Rassismuskritik des Films, also das Verhältnis von Affen und Menschen im Vergleich mit dem Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen in den USA der 60er.
Da finde ich es ja fast schon ironisch interessant, dass so ein rechter Waffenlobbyist wie Charlton Heston damals in der Hauptrolle überhaupt mitgespielt hat.
auf genau dieses eigene Vorurteil, was ich selber hatte, bin ich auch reingefallen, weil wir diesen früheren Hollywood-Star halt immer im Kopf haben als NRA-Präsident, also dieser National Rifle Association, mit seiner ekelhaften From My Cold Dead Hands Rede zum Recht auf Waffen für alle Amerikaner. Da war er, als er diese Rede gehalten hat, aber schon einigermaßen steinalt. In den 60ern war Heston offensichtlich noch ein ganz anderer, nämlich Präsident ja auch, aber der Schauspielergewerkschaft. Und er war Mitorganisator des Marches of Washington 1963. Er war befreundet mit Martin Luther King und war sehr engagiert im Kampf gegen Rassismus und für die Bürgerrechtsbewegung in den USA.
Jetzt hast du eben gesagt, das Ding ist eine Stunde lang. Da scheint mir sehr viel drin zu sein. In welcher Geschwindigkeit haben die das alles abgespielt? Wie weit geht das noch?
Ja, ich fand das am Ende auch und habe nochmal geguckt, aber es sind, glaube ich, 52 Minuten. Gut gemacht. Im ersten Drittel geht's viel um die Genese wirklich bis zur Entstehung und Fertigstellung dieses ersten Films, was ich aber auch toll fand, weil man ganz viel drumherum erfährt. Und dann, klar, noch so ein bisschen die filmische Entwicklung der weiteren vier Filme, allein der Originalreihe, also fünf waren es insgesamt, die auch in nur 5 Jahren gedreht worden sind. Auch das so ein Zeichen der Zeit damals, wenn ein Film erfolgreich war, hat man hinterhergeschmissen wie blöde. Und danach, also nach 73, nach diesen ersten 5, war dann ja auch lange Pause, bis Tim Burton das Ganze 2001 wieder aufgegriffen hat mit Mark Wahlberg zusammen und dann natürlich ganz anderen technischen Möglichkeiten.
Ich erinnere mich mit Grausen, die Affen sahen alle natürlich viel besser aus als 1968, aber die Geschichte war eine Katastrophe.
War schlimm.
Das geht die Doku alles noch durch?
Ja, wirklich, das ist alles drin bis zur bisher letzten Trilogie, also den drei Filmen Prevolution, Revolution und Survival, die zwischen 2011 und 2017 rausgekommen sind, bei denen ja dann die Motion-Capture-Ikone Andy Serkis so einen hervorragenden Job gemacht hatte. Den sehen wir dann auch sogar noch bei der Arbeit. Ich finde das immer so spannend, wenn die da so rumtouren mit Suits und Dots, diesen hautengen Anzügen mit den Punkten drauf und dieser Gesichtserkennungskamera, die so um die Stirn geschnallt wird. Also es geht wirklich in der Doku genau bis da, wo du, meine liebe Anna, uns jetzt zurück in die Zukunft führst.
Das ist die falsche Musik, vorsichtig formuliert.
Ja, gut, weiß ich selber, aber es passte gerade irgendwie so schön. Wir kommen nämlich zu Planet der Affen New Kingdom, Teil 4 des Reboots. Anna, für alle, die nach jetzt insgesamt 9 Filmen ein kleines bisschen den Überblick verloren haben, wo genau findet jetzt dieses neue Königreich statt?
Dazwischen, also nach Survival von 2017 und vor dem Original von 1968, also ungefähr 300 Jahre nach Survival, den ich ja damals wirklich fulminant fand in seinem Downsizing und dieser kleinen Geschichte über das Miteinander bzw. Gegeneinander von Mensch und Affe. Die Affen damals ja noch in Gefangenschaft im Arbeitslager von einem zerstörten San Francisco. Das Ganze war angelegt als Antikriegsfilm. Apocalypse Now, habe ich, glaube ich, damals gesagt. Komplett aus der Perspektive der Affen erzählt. Das behält Teil 4, der angelegt ist als neue Trilogie bei, allerdings eben zeitlich weit entfernt von Caesar in der Zukunft, mit eben diesem Sprung von 300 Jahren, auch in der Entwicklung von Mensch und Affe.
Bist du mit dem Begriff Evolution vertraut?
Zu ihrer Zeit waren Menschen zu vielen großen Dingen fähig.
Noah!
Sie konnten fliegen, wie Adler, und über Ozeane hinweg sprechen.
Aber jetzt ist unsere Zeit gekommen.
Ja, die Zeit der Affen ist gekommen, grob gesagt. Und es gibt, weil es Caesar ja nicht mehr gibt, nur noch sein Erbe. Es gibt einen neuen Affen, wieder einen Schimpansen, Noah, ziemlich jung, ziemlich naiv. Und der wird hier auf eine in Anführungsstrichen Heldenreise geschickt. Denn die Bösen sind gar nicht so sehr die Menschen, sondern ein neuer tierischer Antagonist, Proximus Caesar, da muss ich irgendwie mal an Transformers denken, ich weiß auch nicht warum. Ein Affe, der ein neues Königreich aufbauen will, eben das New Kingdom, in dem er natürlich der Herrscher über alle ist, auch über andere Affenfamilien, und der Weg dahin ist von einer Blutspur gezeichnet.
Verneig dich vor deinem König.
Affen jagen Menschen. Das ist falsch.
Zusammen werdet ihr sterben.
Nein, zusammen stark.
Es gibt eigentlich sowas wie drei Parteien. Noah, der rausfindet, dass nicht alles so war wie früher, wie ihm erzählt wurde. Es gibt Proximus Caesar, der sich die Legende von Caesar so dreht, dass sie in seinen Machtplan passt. Und dann gibt's eben doch noch ein paar Menschen, die auch nicht so sind, wie Noah es gelernt hat. Allen voran eine junge Frau, die Nova genannt wird.
Noah und Nova.
Ja.
Wieso jagt man sie?
Sie ist klüger als die meisten.
Die Ältesten haben uns über diese Welt alles erzählt.
Und das werde ich jetzt auch tun, nicht alles über den Film erzählen, weil er so oft gewinnt, je weniger man weiß.
So, ich habe mich gerade nochmal erinnert hier von wegen Proximus Prime Caesar. Es gab doch im letzten Transformers-Film sogar diesen Transformer-Gorilla.
Da wird, das ist aber noch nicht mal Disney, das ist Paramount, ja, ich weiß auch
da,
nicht.
Also da wird es wirklich absurd. Es wird absurd. So, diese letzten drei Filme vor diesem jetzt, die sind nun mal unweigerlich mit Andy Serkis verbunden und dieser neuen Stufe, auf die er dieses Franchise stellen konnte. Spielt der hier jetzt noch irgendeine Rolle?
Nee, er hat beratend zur Seite gestanden, wie es immer so schön heißt. Also er hat
Geld gekriegt.
Er hat Geld bekommen dafür, dass er die ersten drei Filme gemacht hat. Vom Look her haben die Filme sich natürlich weiterentwickelt. Ne? Also es sind ja auch 7 Jahre dazwischen. Und ich war mal wieder baff, wie geil mittlerweile Dinge aussehen können. Ne? Ich erinnere mich an Gespräche mit Andy Serkis, als Motion Capture noch neu war und es auch noch tatsächlich Grenzen gab. Und ja, die gibt's in der Animation ja irgendwie immer dann doch noch.
Und er uns das erklärt hat auch noch, Gespräche, wo wir gefragt haben, wie geht denn ja, das? Und
also wirklich so ganz, ganz an die Anfänge und generell, ich hab auch beim Gucken des Films irgendwie nochmal darüber nachgedacht, als ich studiert habe, das ist jetzt auch ein bisschen her, da ging es darum, wie schwierig es war, damals Wasser zu animieren, weil es so unberechenbar ist und keinem richtigen Algorithmus folgt. Und dann, wenn wir mit Animationsfilmemachern innen sprechen, die bei Pixar oder sowas, ne, wo Tiere drin vorkommen, sagen immer Fell, ne? Also ja, der Feind des Animators. Nun hast du hier Fell und auch tatsächlich gen Ende sehr viel Wasser, also nasses Affenfell. Und da läuft jeder gefühlt weg. Und vom Weltenbuilding, also von diesem Worldbuilding am Anfang, weil wir ja diesen 300-Jahre-Sprung haben und die Welt noch kaputter ist, als sie am Ende von Survival ist, da habe ich komischerweise ein bisschen an Drachenzähmen leicht gemacht denken müssen, als am Anfang das Dorf überfallen wird. So ähnlich ist es hier auch, nur dass kein Wikingerdorf von Drachen zerstört wird, sondern ein Affendorf von Affen überfallen wird. Es ist eine komische Assoziation, ich weiß, aber ich war ziemlich schnell wieder drin in dieser Affenwelt. Und ich bin auch tatsächlich noch nachhaltig traumatisiert von dieser Ursprungstrilogie, die ich als Kind irgendwann mal verbotenerweise im Fernsehen gesehen habe.
Beim Schlussbild vom ersten
Film habe ich, glaube ich, eine Stunde sprachlos vorm Fernseher gesessen und gedacht, wollt ihr mich alle verarschen? Albträume davon habe ich heute noch. So ging es nicht nur mir, sondern auch dem Regisseur Wes Ball. Der hat ihn auch als Kind gesehen auf VHS. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie das zusammenpasst. Ne? Jahrgang 1980 und jetzt Planet der Affen.
It is odd. I was born in 1980. So obviously I was whatever 12 years, you know, after that movie came out, but for whatever reason I watched it a lot when I was a kid. It captured my imagination. I think it has for a lot of people. It's a great sci-fi story. It's a great kind of spectacle kind of thing. And just the concept of like our world's flipped upside down. I think it just captures people's imagination, but yeah, it's odd that I find myself now, you know, contributing to this long legacy of movies, you know what I mean? It's great.
It's not only just part four, it's a fresh new chapter. What was your approach on a general level?
When I first began this kind of long journey along with my partners on this, creative partners on this, we very early on talked about we weren't interested in making just a part four. You know, that just kind of wasn't really interesting to us. And at the same time, we didn't want to abandon this kind of great Caesar legacy that was created. And so early on, we were talking to Rick and Amanda, who originally came up with Rise, the Planet of the Apes, and this whole Caesar storyline. We talked a lot about that. And this idea of by distancing ourselves from that story specifically, but staying in that universe, it just opened up all these great creative opportunities, I think story opportunities for us to go a different route tonally, the story-wise, new characters, but also still stay in line with this, like, you know, this 2,000-3,000 year gap between the Caesar trilogy and the 68 version. There's a lot of story to cover in between there, and we got to just start that journey on that path. And so Yeah, it was the right move, I think, just in terms of like giving people kind of a new look at a new world. And will people accept it? We'll see. Hopefully they will. But yeah, it felt like the right choice is to not disregard what came before, but also be kind of brave enough to kind of chart a new course of stories. You know what I mean?
Talking about all these opportunities, creative-wise and especially story-wise, what interested you in taking the storyline exactly where you took it, like without giving away too much, like having this time gap?
I mean, I think that the time gap is the big idea there, right? And just on its broadest level, I always say like the previous three movies were like apes in their Stone Age, now they're entering the Bronze Age, and we're witnessing kind of our own journey as the human species through kind of civilization, but rapidly expanded, sped up. And so I just thought that was a fascinating idea right there alone. We got to create a world of apes when they have cultures now and rituals and they use ancient artifacts from a previous civilization and just like the buildings around them are eroding over time, so is the truth and the knowledge that was lost, in this time. And that alone to me is fascinating. And then we had this great character, which I think is a new type of character, which is this young, idealistic, kind of innocent character who is kind of an open book and is willing, is able to kind of be changed by the discoveries he makes about the world around him and ultimately kind of chart a new path into future stories. You know what I mean? Yeah, it was a fun kind of new direction, I guess, to go story-wise and tonally for this one,
How did you try to keep the legacy of Caesar alive?
I think audiences will see that Caesar is very much a spiritual kind of figure that still hangs over this world. There's characters in the movie that are still aware of his existence and his story, and his story has lasted for quite a while now, many generations. But it also has kind of split, and it's been manipulated and twisted, and to where the point is no one quite knows what the real story is. And I think Noah finds himself in the middle of that story, that myth of this character of Caesar. And I think by the end of the movie, kind of comes to embody what the true Caesar, really spoke about, and I think that's a big storyline that kind of works its way through the movie,
There's one time gap in the film, like a couple of hundred years, and there's another time gap in real life, like the last film is 7 years ago, and all the films, like with Andy Serkis, were like always state of the art regarding the effects and the motion capture. How did technology change over the last 7 years, and how did you use it to not copy the old films, but not the old films, but the from the last decade, and create something new? Because I was kind of sort of blown away.
Yeah, I mean it's very interesting. We have in our minds, when Dawn came out, for instance, in particular, it was such a leap forward in the visual kind of fidelity of the images they created from there, even from Rise. And, we looked at those movies a lot, and a lot of the same teams came over from those movies onto this movie. So we got to leverage, I think, all the stuff that they kind of, the new frontier that they kind of, ventured into there on those previous movies. We were kind of the beneficiary of all that knowledge and all that wisdom that they gained. For our movie, the big challenge was starting a whole set of new characters, a whole new kind of visual language, I think, for the movie. We're in a different kind of just the world that they're in is very different. We didn't shoot in Vancouver like the previous movies. We shot in Australia, sunny, harsh Australia, because it looked a lot like Southern California. And so just that kind of was venturing into new territory. And we got to, use this all the great kind of wisdom and experience that these artists have created over Avatar and the Planet of the Apes movies, and of course before that King Kong and Lord of the Rings, and so yeah, we pushed a lot of boundaries on that side, and we obviously did. We are doing a lot of water work, which is very new for the apes world. Wet fur with CG apes and CG water. I mean, it's a lot of stuff that you know, maybe it doesn't really check the box of like, you know, the latest and oh my God, you know, you've never seen this thing before, but stuff that was never possible except for like 5 years ago, you know, when it was really started to kind of come about, we got to leverage that and hopefully create something that was kind of financially responsible, but also, you know, really appealing on the visual level and kind of keep up with the bar that's been set from the previous movies, you know?
Even if your main characters are mostly apes, what did you want to tell about today's society?
That's the appeal, I think, of these movies, just even back to the 68 version, is that we see ourselves in these apes, and you're able to somehow hold up a mirror to your own, you know, humanity. And because they're apes, it's a little bit, the medicine is a little easier to swallow, I suppose, you know, to where we, you know, it brings about a little bit more humility, I think. But we try not to be too preachy in the movie, but, you know, there's certain themes about, you know, all good sci-fi, I think, has, you know, at least provokes discussions about the societies we live in the current world, you know. And so the ideas of truth and manipulation and greed and power and also knowledge and challenging kind of the status quo and, you know, young people, you know, questioning their elders and charting a kind of course into the future. I think these are all like ideas that are kind of fun to explore in a big sci-fi kind of spectacle, you know.
Thank you. It was great talking to you. Bye.
Planet der Affen New Kingdom ist ab heute, also eurem heute, Mittwoch, 8. Mai, schon im Kino. Wir haben noch ein bisschen was nachzureichen, nämlich David Leitch eben angekündigt, der ja hätte im wahrsten Sinne des Wortes unsere letzte Ausgabe eine Stunde Film ein bisschen gesprengt.
Also nicht in echt, wobei er das als ehemaliger Stuntman und jetzt Regisseur auch locker gekonnt hätte.
Ja, der hätte wahrscheinlich auch immer so eine Stange Dynamit, so immer in der Hosentasche, ja. Für Notfälle, dass man mal kurz was vielleicht, was einem so im Weg liegt, auch einfach zur Seite sprengen kann. Du hast ihn getroffen, nicht ich, zur Premiere von The Fall Guy, bevor du mit Emily Blunt auf dem Klo verschwunden bist. Wenn ihr da jetzt Fragezeichen im Kopf habt, empfehle ich die Folge von letzter Woche. Also da bin ich schon so ein bisschen neidisch. Eigentlich auch auf beides. Also sowohl da auf das Treffen mit David Leitch als auch auf den Klo-Chat mit Frau Blunt.
Ja, da mache ich dich jetzt noch ein bisschen neidischer. Ich habe ja nicht nur ihn getroffen, sondern auch seine Frau, Kelly McCormick. Glückliche Ehe, glückliche berufliche Partnerschaft. Sie ist nämlich nicht einfach nur seine Ehefrau, sondern die Produzentin seiner Filme, wobei er, ja, das war dann auch meine erste Frage, ja, als ehemaliger Stuntman, dann Regisseur von John Wick, Atomic Blonde, Deadpool und Bullet Train etc. natürlich die perfekte Wahl ist, wenn es darum geht, einen Film wie The Fall Guy zu machen, der eine Hommage an Stuntleute ist, die jeden Tag für die A-, B- und C-Lister Hollywoods ihr Leben aufs Spiel setzen.
Yeah, I mean, I think that this is like a real experience level of like what we can physically achieve and also, but then there was a real responsibility to the stunt community, right? We felt the expectation. Like if you're doing The Fall Guy, we knew we had to really do it well and we had to do some big stunts or we weren't really doing the stunt community justice, you know.
Das finde ich ist ihm sehr gut gelungen.
Unsere The Fall Guy Lobhudelei, die könnt ihr euch auch in der letzten eine Stunde Filmfolge nochmal anhören, falls ihr die jetzt in 7 Tagen vergessen haben solltet. Ich frage mich oft bei David Leitch, und das ging mir in Bullet Train schon extrem so, das ging mir aber auch in Deadpool extrem so, wie kommt der auf diese extrem ausgefallenen Stunt-Ideen?
Ja, ich frage mich ja immer, was er zuerst hat, ne? Also welche Flausen im Kopf, die Geschichte oder die Stunts, also ein bisschen Henne oder Ei. Und das ist eine Frage, die ich genauso auch weitergegeben habe. Und Kelly McCormick und er, die waren sich sofort einig.
The story and then what can we blow up, you know. I think one of the things that we always really focus on with our action is that it's super character driven. Mm-hmm. Mm-hmm. Sometimes that can be more intimate action. In the case when you have a stunt performer as your hero, it can be really big action and still be super related to what the character is going through at any given time.
It's really again about creating great relatable characters, and then the action has to do something to, you know, define them or change them, or you know, it's really, that's what makes compelling action sequences. So we really work on the story first and the characters. Yeah.
Hätte mich nicht gewundert, wenn es genau andersrum gewesen wäre, aber das Schöne hier ist ja auch, dass die Geschichte funktioniert und nicht nur so eine Alibi-Funktion drumherum hat, woran man halt auch immer wieder merkt, dass David Leitch vom Fach ist. Die Fallen brennen, kämpfen und explodieren ja wirklich im Film alle selbst. Die haben kaum CGI benutzt und das total bewusst.
I think that the stunts themselves feel more, you feel the danger, you feel the stakes when you have as much real as possible, for sure. And then I know for me, maybe it's probably the same for Kelly, like it's hard for me to not, I like to go location scout and be inspired by the world around me and like in designing sequences and choreography and blocking scenes. And it's hard to just think inside of a computer and like, oh, this is a world that I would like. I want to go see things and be inspired by them. So I think it just gives us a tangible, creative starting point.
Ja, das sieht im Film immer alles so einfach aus, so spielerisch. Und also beim Film im Film, also dieser Metaebene von The Fall Guy, wo ja im Film, den wir sehen, ein Film gedreht wird, eigentlich noch mal mehr. Dabei steckt dahinter extrem viel Arbeit.
Ja, wenn wir allein mal an Tom Cruise denken, ne, dieser gigantische Sprung in Mission Impossible im vergangenen Jahr, die haben ja jahrelang dafür gearbeitet und trainiert und gerechnet und Probesprünge gemacht. Hier waren es jetzt keine Jahre, sondern Monate für einzelne Stunts, ne, also wirklich pro Stunt. Und wenn man sich dann mal konkret reinzieht, da darf ja nichts schief gehen, weil sonst im krassesten Fall einfach mal jemand stirbt.
Yeah, I think I'm glad you brought this up because I think that a lot of people don't understand how long it takes to prep these sequences. There's plenty, every single stunt in the movie was a real labor of love for a lot of departments. So example, in the opening scene where Ryan is descending through the building, you know, that the logistics of that took the stunt rigging team 4 months to prep. And so there were a lot of things that went on. Like we had to rehearse with Ryan. We had to develop the rig. We had to bring in the winches that are going to be doing the lowering. And we had to train Ryan at different heights to get him comfortable. And then we had to go to the building where we were going to do it. We had to get the permits. We had to understand the engineering because the floors were cantilevered floors and there's weight limits. And so we're building truss to get our rig out over this. And yeah, there's so many. And then they have engineers have to sign off on that. And then you have to test it inside the building. And like, that's just one stunt, 4 months of prep to do something as relatively simple as that. The car roll, which set a world record, is the same sort of process. It's like, okay, how do we want to break a world record? What is that going to entail? Your talk discussions with special effects and with picture cars and with stunts and like, how are we going to do this? What type of cage do we have to build in to keep Logan safe? What is the physics of making the most rolls? Testing, buying cars, testing cars, seeing how many times they roll, testing them on sand, testing different pressures. I mean, that was like another 4 or 5 months of testing and prep and preparation to make it safe and actually achieve it. So it's a really fun process, but it's really time consuming and expensive. And but that's why it's special for movies, you know, just, you know, it can't just go do it.
Zeitfressend, teuer, also all das, was man beim Filme machen, nicht hat, Zeit und Geld.
Wo du gerade Tom Cruise erwähnt hast, beim letzten Mission Impossible, das ist, ich erinnere mich, ja, wirklich immer wieder, die haben den immer wieder zur Probe aus Flugzeugen geschmissen und immer wieder ging der Fallschirm auf, die haben aber auch ein Pech gehabt. Ich frage mich trotzdem, haben die das jetzt, diese spezielle eine Szene, von der wir da reden, in die nämlich Ryan Gosling involviert ist, weil er diesen Stunt selber macht, haben die das deshalb so akkurat vorbereitet, weil das Ryan Gosling ist, oder hätten die das genauso akkurat vorbereitet, wenn es der namenlose Stunt-Guy gewesen wäre?
Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, aber ich gehe mal davon aus, ja. Ich frage mich tatsächlich eher, welche Versicherung noch bereit ist, Ryan Gosling zu versichern. Da war Kelly McCormick sehr froh, dass sich da jemand anderes drum kümmert.
I think that's part of the studio's business. I'm not, you know, I mean, I think that there's a huge insurance policy on the whole thing. But we, you know, there's also a safety guy from Universal that comes in every time you're doing a big stunt or from whatever studio you're doing it with and, you know, coming in for weeks and weeks and weeks and making sure that it's all like the, you know, the way that everybody's doing their jobs. And our job is to mitigate risk and, you know, maximize spectacle. And, you know, we're doing that every time out with all the checks and balances possible. So I will say when he was dangling, I was on the bottom. David was on the top with him. And when he was dangling good. Way up there, I was quite emotional. He actually went out And then he came back in, and I was like, David, I was texting David, just don't make him go back out. It's okay. I understand. Like, it's very scary looking at him up there.
He doesn't want to do it. He doesn't have to do it.
David's like, he's okay. Fine. He just, his arm was in a place that he didn't feel comfortable, and he just wanted it to be in a different place. And then you start seeing him, like, go back out, and it's like, oh, my God. And I literally just started crying. Like, I don't know. It's just so beautiful that he trusted the team and trusted the system and went for it. I mean, but it was scary. It was a little scary. I was crying. Yeah, I definitely was like,
ooh. It's scary. You mean when we'd have the stunts, you know, like you were talking about it earlier, when Logan jumps the car, it's scary. It's, you know, he rolls the car. It's scary because, you know, there are stakes, but again, we're
and
doing all this.
We love.
And there are, like, people, yeah, you just put them in these, they're in these positions and, you know, it's part of making an action movie.
So, die wichtigste aller Fragen, meine liebe Anna, haben wir allerdings noch nicht beantwortet bekommen. Und das meine ich im vollen Bewusstsein meiner mentalen Kräfte. Du weißt, die stehen mir jeden Tag immer nur für ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung. Wann, bitte, bekommen wir endlich Metal Storm zu sehen? Also den Film, den Emily Blunt als Regisseurin und Ryan Gosling als Stuntman da drehen.
Das ist eine absolut berechtigte Frage, die sich wohl alle gerade stellen. Kleine Vorwarnung hinten raus, da hat sich David Leitch kurz verplappert. Da gibt's einen klitzekleinen Spoiler.
Right? How cool is that? Wouldn't that be
It's
fun?
It's actually an old title from Universal's library. I don't know. They gave us the name. David wanted something that had, like, was really easy to identify the bad guys and the good guys. And so it was such a perfect name that, like, was just also ridiculous. But yeah, you would love to make Metal Storm.
We would love to make Metal Storm. Yeah, you should check. Go, if you Google it, and you'll see the original trailer from, like, 1982. It is sort of a B-movie masterpiece.
It's insane.
We would love to do it. I mean, honestly, it would be so fun to make a satire of those types of movies with Metal Storm. And, like, how fun would that be? Starring Jason Momoa.
Yeah.
Oh, spoiler.
You can't say that.
Upsi, ja, das müssen wir das nachträglich noch piepen oder nö, ne?
Na, spiel ihn doch nochmal und piep's einfach kurz.
Achso, genau, das, so machen wir es. Ich spiel's nochmal und dann machen wir einen Piep drüber.
How fun would that be? Starring.
So, jetzt kann uns keiner was vorwerfen, ne? Also wir haben es hier irgendwie nicht rausgehauen. Der Film, nämlich The Fall Guy, der ist jetzt seit einer Woche im Kino, also in eurem seit einer Woche. Das nehmen wir einfach mal so hin. David Leitch und Kelly McCormick
Du.
Ich kann nicht
und
mehr
das
reden.
Zeitfenster hat sich geschlossen.
Das Zeitfenster ist zu. Hier geht nichts mehr. David Leitch und Kelly McCormick zu The Fall Guy. Das liegen gebliebene Interview von letzter Woche, also eurer letzten Woche, dass wir hier auch nochmal schnell weitergereicht haben. Du merkst, ich fange an zu drucksen, weil es folgt nämlich jetzt ein weiterer Stunt.
Willst du dich nach so viel David Leitch etwa gleich auf dein Klapprad setzen und auch mal einen 8,5-fachen Cannonball machen?
Nee, den macht man im Berliner Feierabendverkehr ja fast täglich von ganz alleine. Musst du gar nichts selber für tun. Nein, ich bin nochmal bei.
Was zur Hölle hast du heute mit diesem Film?
Ja, ich weiß auch nicht, aber es passt doch schon irgendwie, denn in wenigen Sekunden werden wir zwei in der Zukunft sein.
Verstehe, das ist tatsächlich leider gar nicht so falsch. Ich kläre das jetzt mal auf, weil Tom ja einfach nur mit komischer Musik rumdruckst. Für uns ist heute Donnerstag, der 2. Mai. Wir mussten die Folge schon aufzeichnen, weil ging halt nicht anders. Der Herr Westerholt ist nächste Woche nicht da. Kleiner Spoiler, Frau Wollner auch nicht.
Ja, ich habe gedacht, ursprünglich gedacht, wir teilen das hier immer sehr gerecht. Ne? Also erst durfte Anna 7 Wochen in den Urlaub, jetzt darf ich 7 Tage weg.
Ja, verschwiegen habe ich hier, dass ich auch nochmal 5 Tage weg bin. Heißt also, jetzt in diesem Moment werden wir erst in etwa 36 Stunden auf dem Deutschen Filmpreis gewesen sein und dort hoffentlich tolle Dinge erlebt haben. Für euch vergehen diese 36 Stunden aber in nur einer Sekunde.
Ja, wie schnell so 36 Stunden vergehen können.
Es hat sich angefühlt wie eine Sekunde, um ehrlich zu sein.
Nun stehen wir hier, Frau Wollner, am Theater am Potsdamer Platz und wir kommen nicht mal rein. Wir stehen vor der Tür. Was ist denn hier passiert?
Das ist immer so. Du bist ja hier neu am Potsdamer Platz. Also kennst es nur im Winter zur Berlinale. Ja. Deutscher Filmpreis war hier letztes Jahr schon. Die Blumen sind neu, die sind nämlich frisch. Die kann man nachher auch nach Hause nehmen. Ich finde es aber sehr angenehm, dass wir nicht drin stehen, weil es sind noch sommerliche 20, 21 Grad. Ich habe, du siehst es, ein ehemals gebügeltes Kleid.
So?
Meine Schwiegermutter ist heute extra ein bisschen früher gekommen, hat tatsächlich das Bügeleisen gesucht und ich konnte einfach sagen, es steht genau da, wo du es letztes Jahr hingestellt hast.
Du hast tatsächlich jemanden aus der Familie dazu gekriegt, dein Kleid zu bügeln.
Ja, sonst hätte meine Frau mich hier nicht hergelassen. Kommentar.
Wir beide, also ihr könnt es nicht sehen, aber Blau. Ton in Ton.
Aber ne? Deine weißen Turnschuhe sind weißer als meine weißen Turnschuhe. Naja, das war dann auch der Kommentar, mit dem ich entlassen wurde. Hast du nicht noch sauberere Turnschuhe?
Gebügeltes Kleid, aber dreckige Turnschuhe.
Was für eine Schlipperfarbe hast du?
Ich glaube schwarz.
Ich trage heute rot. Passend zum roten Teppich.
Okay, naja gut.
Too much information, könnte man auch sagen. Wir sind natürlich hier nicht, um unsere gebügelten Kleider zu feiern, beziehungsweise deinen Konfirmationsanzug.
Sondern um unseren ersten Schock des Abends zu verdauen.
Deinen Schock.
Mittlerweile sind es zwei Schocks schon. Der zweite Schocks. Kam gerade eben, ja. Also Folgendes ist passiert. Erstens haben wir nicht damit gerechnet, oder wusstest du es, dass sie mit der Kategorie bester männlicher Hauptdarsteller anfangen? Das ist
ungewohnt. Dachte auch, es gibt erst die Nebendarsteller, aber die haben hier heute ja keine Zeit. Die haben ja nur 2,5 Stunden und haben schon 5 Minuten zu spät angefangen. Deswegen muss das hier wirklich Schlag auf Schlag gehen und an uns vorbei laufen auch tatsächlich Lolas. Ja. Lars Eidinger hat wieder erwartend nichts bekommen. Kann vielleicht auch daran liegen, dass er nicht da war, sondern aus dem Trailer zugeschaltet.
Ich glaube, der ist jetzt ziemlich sauer. Das wussten die ja während der Abstimmung noch nicht, dass Eidinger heute, also der dreht wohl irgendwo, deswegen ist er nicht da. Aber nicht nur Lars Eidinger hat die Lola für seine Rolle in Matthias Glasners Sterben nicht bekommen. Auch Matthias Glasner hat seine erste Nominierung fürs beste Drehbuch gerade eben nicht bekommen.
Vielleicht ist das heute das Motto des Filmpreises, Sterben, der deutsche Film. Vielleicht liegt der am Sterben, wir wissen es nicht.
Ja.
Weil ich guck mal kurz auf die Uhr. Müsste jetzt so gegen 8 sein.
Ja, es ist genau 8 sozusagen.
Siehst du, ich beim Radio weiß genau, wie schnell, wie
was
wie
das
die Stündlein Zeit
geschlagen hat.
Es sind noch 2 genau. Stunden, in 2 Stunden wissen wir mehr, wie viel Lolas Sterben am Ende nicht bekommen hat.
Wir lassen uns überraschen und gucken mal, wen wir für euch hier an diesem roten Teppich, an dem wir stehen, noch vor die Mikrofone kriegen. Und da ist er auch schon, der Gewinner in der Kategorie bester männlicher Hauptdarsteller, Simon Morse. Simon, wie viel Anteil am Preis trägt denn der Fuchs selber, also dein tierischer Spielpartner?
Diese Frage möchte ich nicht beantworten, ja. Nein, mir war immer klar, wenn ein Fuchs mitspielt, ist eigentlich der Fuchs der Hauptdarsteller. Und das ist okay. Ich liebe sie auch.
Du bist ja quasi gerade erst, also die ersten Schritte von hinter der Bühne zu uns gekommen, um es kurz begreiflich zu machen. Hältst die Lola fest mit beiden Händen? Ist das schon auch wirklich kognitiv angekommen gerade oder verarbeitest du noch?
Es ist komplett noch Verarbeitung. Also das dauert jetzt, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. Ich sehe da auch gerade im Hintergrund läuft schon ein Screener vom Fuchs. Ah. Die wird ja noch graviert heute, also das wird hier quasi noch eingefräst. Das heißt, die gibt man ab und ich glaube, das ist auch besser. Man ist natürlich aufgeregt, feiert und dann, glaube ich, sollte das nicht verloren gehen, dieser schöne Preis.
Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das eine Überraschung ist oder nicht, aber gewonnen als beste Nebendarstellerin für 15 Jahre, das Sequel zu 4 Minuten, hat Adele Neuhauser, die jetzt bei uns am Teppich steht.
Ja, sehr gerne.
Wie fühlt sich das an? Wie schwer ist die Lola überhaupt?
Sehr gut für ältere Damen. Aber gut für Knochenaufbau und Krafttraining und Oberarmtraining. Sehr schwer. Sehr schwer, aber gut. Mein Gott, es ist unfassbar. Ich bin so glücklich, ich kann es Ihnen gar nicht sagen.
Wie war das denn bei 15 Jahren, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die quasi 15 Jahre vorher schon mal einen Film zusammen gemacht haben?
Ich habe gerade aus diesem Grund, weil ich diesen Film 4 Minuten so geliebt habe, mir so gewünscht, mit Hannah Herzsprung mal zu arbeiten. Und dass Chris Kraus mich nach vielen Jahren, wir haben uns in Kairo mal bei einem Filmfestival getroffen, da auf mich gekommen ist, das war irgendwie schicksalhaft. Es war wirklich schicksalhaft, ja.
Wie viel Freude hat es gemacht, auf diesen glänzenden silbernen Wagen einzudreschen?
Großartig war das. Das war ein super, super Moment. Ich habe das so in der Form, ich wusste ja jetzt nicht ganz genau, wie das Auto aussieht und so. Es ist ja wirklich ein toller Porsche gewesen. Und dass man das mal darf, das ist das Tolle an meinem Beruf. Man darf dann mal Dinge, die man eigentlich nicht sollte.
Herzlichen Glückwunsch und einen ganz tollen Abend Ihnen.
Ich danke Ihnen vielmals. Danke.
Viel Spaß.
Danke.
So, damit haben wir jetzt einen Gast aus Eine Stunde Film, der beim Deutschen Filmpreis 2024 gewonnen hat, nämlich Steffi Niederzoll. Bester Dokumentarfilm mit ihrem wirklich herausragenden Doku-Drama, muss man schon sagen. 7 Winter in Teheran war ja bei uns zu Gast, haben wir drüber geredet. Und das wollen wir natürlich auch jetzt hier bei den Lolas machen. Liebe Steffi, wie schön.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Im September warst du bei uns in eine Stunde Film. Heute habt ihr den Deutschen Filmpreis gewonnen. Was geht dir durch den Kopf?
Ich bin wahnsinnig berührt. Ich freue mich extrem. Ich freue mich vor allem für die Familie, dass so viele Menschen in Deutschland, so viele Filmschaffenden für diesen Film gestimmt haben und dadurch eben auch Rihannas Geschichte gehört haben und gespürt haben und ja, das wichtig finden.
Was hat sich denn seit September bewegt für euch? Wie war der Rücklauf nach dem Film? Wie gibt jetzt auch vielleicht der Preis nochmal ein bisschen Schub, um das Thema einfach weiter in der Aktualität zu halten, wo es ja hingehört?
Also ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass dieser Film so viel Aufmerksamkeit erfährt und so viel Herzen bewegt. Und ja, es hat mich komplett überwältigt, es hat uns alle komplett überwältigt, was der Film für eine Reise hingelegt hat und auf wie vielen Festivals er war und wie viele Preise er bekommen hat. Und wir haben eben immer versucht, das, was du gesagt hast, dieses Thema, was extrem wichtig ist, immer in den Vordergrund zu schieben, weil es werden momentan in den letzten 2 Wochen alle 5 Stunden wird ein Mensch im Iran hingerichtet, durchschnittlich. Davor waren es alle 8 Stunden. Wir müssen darüber sprechen. Wir wissen genau, dass es ganz viele Krisenherde gerade auf der Welt gibt, aber wir müssen immer wieder auf den Iran schauen, weil da werden einfach Menschen im stündlichen Takt hingerichtet.
Mit Blick auf das Thema und mit Blick auf die Geschichte von Rehane, kann man diesen Preis oder kannst du diesen Preis wirklich feiern?
Ich kann den Preis absolut feiern, weil ich das trenne. Also das ist ein Preis, der jetzt auch Arbeit dieses Films ist und eben Arbeit dieses Teams ist. Und genau, ich kann den auf jeden Fall feiern. Und ich freue mich, wie gesagt, dass so viele Filmschaffenden eben den Iran nicht vergessen haben.
Herzlichen Glückwunsch euch allen und euch einen ganz tollen Abend.
Danke.
Danke. Unbedingt.
Danke, dass ihr den
unbedingt.
Film auch angeguckt habt. Ja. Und danke, dass ihr darüber berichtet. Das ist so wahnsinnig wichtig.
So, wir haben es wirklich bis ins Allerheiligste des Deutschen Filmpreises geschafft. Wir stehen hinter der Bühne.
Also fast, wir stehen aktuell noch neben der Bühne und die Tür ist zu.
Wir stehen aktuell vor allem noch ein bisschen neben uns, weil
das
eine durchaus bemerkenswerte Preisverleihung bisher gewesen ist.
Es war kalt, es war nass und überraschend.
Ja, und es war ziemlich draußen. Jetzt mittlerweile sind wir drin. Gerade eben ist bekannt gegeben worden, dass die Lola in Gold für den besten Film tatsächlich an Sterben geht. Und wir sprechen gleich hoffentlich hinter der Bühne mit Matthias Glasner.
Der, wenn die Lola in Gold nicht an Sterben gegangen wäre, die Hütte heute wahrscheinlich noch angezündet hätte.
Höchstwahrscheinlich.
Ich weiß noch nicht genau. Es war ein wirklich sehr aufreibender Abend, wenn man da so als Favorit reingeht mit 9 Nominierungen und dann kriegt man erstmal die ersten alle nicht. Dann denkt man, oh Gott, das kann jetzt auch ein richtig harter Abend werden. Muss ich ehrlich sagen. Das ist natürlich, ja, so, ist einfach so. Und dann, ja, und jetzt am Schluss aber das und auch die Preise für Hans und für Corinna Harpo und so. Wahnsinnig schön, ich bin sehr dankbar, aber unglaublich. Ich war schon dann bang, nachdem so die ersten 3 nicht an uns gingen, war ich schon sehr bang. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich sehr traurig bin für Lars Eidinger, weil ich Lars Eidinger eigentlich für das Herz dieses Films halte und ich wahnsinnig dankbar bin für das, was er für diesen Film getan hat. Und so, das sind so, ja. Aber ehrlich gesagt, es ist ja jetzt ja furchtbar, wenn ich jetzt hier anfange, mich zu beschweren. Wir haben die Goldene Lola gewonnen, das ist ja der Hammer. Also, ist ja klar. Ne?
Die Reise ging vor, ich habe eben nochmal nachgezählt, knapp 3 Monaten auf genau dieser Bühne los, nämlich mit der Weltpremiere im Wettbewerb und dann den Silbernen Bären fürs beste Drehbuch. Jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis mit der Lola in Gold. Wie hast du die Reise des Films in den letzten Monaten erlebt?
Ja, der schließt sich ja noch nicht. Der Film läuft jetzt seit einer Woche in den Kinos. Jetzt hoffen wir, dass er noch ein paar Wochen bis Monate läuft und dass viele Menschen reingehen. Ist ja noch nicht zu Ende. Ja? Und dann kommt er ja auch in Festivals und kommt ja auch auf der Welt noch in vielen anderen Ländern ins Kino, was mich wahnsinnig freut. Und ach, das wird schon noch ein Jahr sein, dass ich mit diesem Film zu tun habe und mit dem rumreisen werde. Ne?
Es ist auch ein bisschen ein Film der Extreme, der Exzesse. Wo fängt für dich die Wahrhaftigkeit des Kinos an?
Die Wahrhaftigkeit des Kinos. Das Kino ist immer dann aufregend, wenn es eine intensive Erfahrung schafft für den Zuschauer, die er nicht vergisst, in denen er Menschen kennenlernt, die er im besten nicht vergisst und die er sein Leben lang mit sich nimmt, trägt, im besten Falle. Und ich finde, es ist alles erlaubt im Kino, alle Feinheiten, alle Sensibilitäten, aber auch alle Extreme und alle Exzesse Und das haben wir bei dem Film versucht auszureizen. Ja.
Feiert das Ding da bitte. Wir haben euch mehr gewünscht. Bisschen hat der Corinna auch noch so die goldene Lola an Lars in ihrer Rede weitergereicht. Sie hat es ja noch gemacht.
Ja, Corinna weiß halt auch, dass Lars für diesen Film in all seiner Hingabe an den Film, seine Selbstlosigkeit und seine Feinheit wahnsinnig wichtig war. Ja.
So, und langsam leert sich hier die Bühne. Wir sind drinnen im Saal. Normalerweise sind wir hier immer zur Berlinale, Anna, jetzt mittlerweile auch zum Filmpreis. So ein paar vereinzelt steht hier noch der ein oder andere Star rum. Aber die gehen jetzt alle langsam zur Party. Was waren das jetzt für einen Filmpreis? Ich bin relativ, ich habe noch gar kein wirkliches Gefühl dazu.
Ich fand es dann doch irgendwie überraschend und auch schön, dass Sterben jetzt am Ende doch noch was gewonnen hat. Es war ein komischer Filmpreis irgendwie. Also so die Stimmung im Saal, das hat sich irgendwie nicht so richtig übertragen. Es ging super schnell los. In der Mitte war es dann total zäh. Und am Ende geht dann auch wieder alles ganz schnell. Ich würde sagen, wir wischen hier jetzt einmal durch.
Ja.
Und wenn die Berlinale dann losgeht, ist wenigstens sauber.
Trinken gleich noch mit Matthias Larsen einen kleinen Martini zusammen und dann ab nach Hause ins Bettchen, weil nächste Woche neue eine Stunde Film. Es war mir ein Fest mit dir.
Hauptsache es flimmert.
Ach, also das war doch, liebe Anna, also es war doch wirklich toll da auf dem Filmpreis. Also wieder mal. Also hoffe ich, liebe Vergangenheits- und Zukunfts-Anna, alles in einer Person.
Das bin ich, ja. Und deswegen weiß ich auch jetzt schon, also gestern, was wir übermorgen machen werden. Also was wir in der nächsten Folge eine Stunde Film gemacht haben werden.
Kommt doch keiner mehr mit.
Denn da werde ich dann auch in der Zukunft fliegend hoffentlich mit John Krasinski gesprochen haben zu seinem Animationsfilm-Regiedebüt,
ja. If. Ja, ich bin sehr gespannt, ob in dem Film irgendein Mensch reden darf. Er dreht ja gerne Filme, in denen alle die Fresse halten müssen, weil man sonst von irgendwelchen Aliens in Stücke gerissen wird. Wir haben auch diese Woche jetzt keine Zeit gehabt, liebe Anna, über Garfield zu reden, der nicht am 8. Mai startet, wie Planet der Affen, sondern ganz regulär am 9., also am Donnerstag. Verlieren wir vielleicht nächste Woche auch noch ein Wort dazu. Gesehen haben wir ihn beide.
Und wir gucken mal, was sonst noch so passiert.
Und wir gucken, was sonst noch passiert ist. Aber dass ihr Bescheid wisst, also ihr dürft natürlich nicht nur ab heute, Mittwoch, den 8. Mai, im Planet der Affen gehen, sondern gerne auch ab morgen in die neue Animationsfilmversion von Garfield, wenn ihr gerne möchtet. Wir hören uns nächste Woche wieder. Also quasi für uns übernächste Woche. Für euch ist es schon nächste Woche. Ach Kinder, wie die Zeit vergeht. Bis dahin macht ihr keinen Quatsch und passt schön auf euch auf und guckt bitte auf gar keinen Fall irgendetwas, was wir nicht auch gucken werden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.